zu einer neuen Episode des Drachentöter-Podcasts. Dieses Mal wird es mörderisch. Ja, ich habe Peter, den Host von Mörderisches Österreich, bei mir und rede mit ihm über seinen Podcast, seine Erfahrungen, welche er dadurch machen durfte, aber auch natürlich über eines seiner Hobbys, nämlich das Rollenspielen. Wie immer habe ich dir alle Links zur Episode zu den nächsten Veranstaltungen in den Shownotes zusammengestellt. Und los geht's. Dann freut es mich, dich begrüßen zu dürfen.
Danke, dass ich da sein darf.
Du bist ja eigentlich in Österreich ein bisschen bekannt unter einem Podcast.
Ja, also die Leute erzählen es, würde ich mal sagen. Mörderisches Österreich heißt das Ding. Das ist ein True-Crime-Podcast, weil wenn man mit einem Podcast bekannt werden will, macht man einen True-Crime-Podcast, weil alles andere ist eh, ja. Die Leute wollen Mörder hören.
Aber das war der erste Podcast oder grundsätzlich gehen wir ein bisschen zurück. Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen?
Ach Gott, die völlig unromantische und völlig antiklimaktische Story ist, mir war fad. Mir war ein bisschen fad. Nein, ich war so ein bisschen in between Jobs. Also ich habe mich von meinem ehemaligen Arbeitgeber getrennt und war ein paar Monate zu Hause und habe halt nicht so wirklich was zum Tun gehabt. Und zuerst denkt man sich ja, mein Gott, ist ja super, bin ich mal ein, zwei Monate daheim, mache ich Urlaub. Das letzte Mal, als ich zwei Monate am Stück frei gehabt habe, war in meiner Schulzeit, also boah, schon ganz nett. Ja, und so nach drei Wochen denkt man sich dann auch, was machen wir? Was ich bei meinem letzten Arbeitgeber zum Schluss noch gemacht habe, war so eine kurze Sommerserie, da haben wir so historische Mordfälle so ein bisschen aufgearbeitet. Also so historische Mordfälle aus der Umgebung, und das hat mir eigentlich unheimlich viel Spaß gemacht. Und irgendwann habe ich mir gedacht, ja, darüber schreiben war schon ganz lustig, aber wäre das nicht einfach viel interessanter, wenn ich diese Fälle aufarbeite und dieser bisschen mit einem Schmäh dazu. Also so historische Kriminalfälle sind ja in sich, finde ich, immer so ein bisschen lustig, so tragisch das immer ist, und gibt immer so große Diskussionen, darf man darüber Witze machen, aber es sind halt auch die Täter meistens nicht so die hellsten Kerzen auf der Torte, sagen wir mal so. Und da ergibt sich so der Witz schon mal aus der Geschichte heraus. So, da habe ich mir gedacht, na gut, ich recherchiere mal rein in so einen Fall und nehme das einmal auf. Ich plapper da mal so ein bisschen in ein Mikrofon hinein. Ich nehme das einmal auf, dann veröffentliche ich das, und dann haben meine Freunde, Bekannten und Verwandten, dann haben wir alle uns das angehört, haben recht herzlich gelacht, und dann war es das. Genau. Ja, mittlerweile sind wir bei 100 Folgen, also über 100 Folgen. Das Ganze ist ein bisschen explodiert. Ja, ich habe nicht wirklich damit gerechnet, dass das irgendwen interessiert. Also ja, ein paar Verwandte und Bekannte werden sich das schon anhören, und dann haben wir recht gelacht, und dann war es das. Und ich habe meine Beschäftigungstherapie wegen meiner Auszeit auch irgendwie abgehandelt. Ja, das war nicht ganz so. Mittlerweile sind wir bei über 100 Folgen, nähern uns der 2-Millionen-Marke der Downloads. Und ist auch regelmäßig tatsächlich in den Podcast-Charts, zumindest bei Spotify, wobei man da nicht genau weiß, wie die wirklich zählen. Also, ob man da jetzt viel drauf geben kann auf diese Patches, die man da einmal in der Woche geschickt kriegt, weiß ich nicht. Nein, aber es freut mich natürlich sehr, dass das so auf Interesse stößt. Liegt halt, glaube ich, auch daran, dass man die Fälle halt nicht kennt. Also, der Witz ist ja, dass man sagt, okay, ich will jetzt nicht zum vierten Mal die Geschichte vom Jack Unterweger erzählen, weil, sagen wir uns ehrlich, ist jetzt der ORF gerade wieder eine Doku rausgebracht, wo genau nichts Neues erzählt wird. Warum wird da nichts Neues erzählt? Weil es nichts Neues gibt. Ich meine, der Typ ist halt tot. Also, was soll man da jetzt noch groß, da passiert nicht mehr viel bei dem Fall. Sehe ich jetzt nicht als meine Aufgabe, den jetzt nur mal aufzuarbeiten. Wobei ich sage jetzt nicht niemals nie, vielleicht mache ich es irgendwann einmal, keine Ahnung. Ich glaube halt nicht, dass ich da viel zum Wissensgewinn beitragen kann.
Aber du gesagt hast, historisch, das heißt, irgendwann einmal vor 1000 Jahren bis vor 50 Jahren ungefähr, das ist so die Zeitspanne, wo du bewegst?
Ja, also ich habe jetzt die Definition mit so 25 Jahren, habe ich jetzt so für mich getroffen. Liegt halt hauptsächlich daran, ich mache mich so ein bisschen lustig über die Zeit damals und über die Ermittlungsmethoden damals und so. Und was ich nicht mechert, ist, dass ich da meine Witze mache und dann gibt es da noch Angehörige, die direkt nur betroffen sind oder so. Also das würde ich natürlich gerne vermeiden. Also so 25 Jahre, ich glaube, da ist ein ganz guter Cut-Off-Punkt, wobei die meisten Fälle natürlich deutlich älter sind. Also da waren es teilweise zurück im 17. Jahrhundert auch schon. Also gibt's alle. Gemordet wird in jeder Epoche. Also das Material geht auch nicht so schnell aus, also von dem her.
Was ja eigentlich interessant ist, für Österreich als kleines Land, das ja fast keine Einwohner hat gegenüber Deutschland und Ähnliches, dass da dennoch sehr viel gemordet wird oder gemordet wurde.
Ja, das war am Anfang also ein bisschen meine Befürchtung, so ab Episode 15 oder so, oh mein Gott, wo kriege ich jetzt noch Fälle her? Ja, sagen wir mal so, das Material wird mir nie ausgehen. Es wird nämlich deutlich mehr gemordet in Österreich, als man denkt. Ist auch noch heute so, auch wenn die Mordraten in Österreich sehr, sehr niedrig sind, werden immer noch 2 Personen pro Woche leider umgebracht. Also
wo man definitiv sagen kann, ist es Mord und nicht irgendwie ein Unfall, der unglücklich gerannt ist.
Ja, das ist halt immer die Frage, wo man draufkommt. Nein, also... Da passiert schon einiges und das war halt früher nur viel, viel schlimmer. Also.
Ja, aber woher nimmst du dann die Fälle? Also ich gehe mal nicht davon aus, dass du irgendwie in der Staatsbibliothek reinmarschierst und sagst, okay, ich hätte gern Mord von, keine Ahnung, 1700 bis 1800, was habt ihr da? Wie kommst du dazu?
Das, was du jetzt gerade beschrieben hast, beschreibt es eigentlich schon ziemlich genau, nämlich. Nein, es ist so, das sollte ich jetzt nicht verraten, weil es ist nämlich eigentlich watschen einfach. Die Nationalbibliothek hat ja schon sehr, sehr viel digitalisiert. Und ich bin ja Zeitungsmensch und die Nationalbibliothek hat viele alte Zeitungen digitalisiert. Also da gibt's bis in die 50er Jahre fast alles. Erst danach kommt so ein bisschen die dunkle Phase, wo dann die Zeitungen noch drauf sitzen und sagen, das Archiv machen wir jetzt lieber nicht auf, das ist unseres und so, da verschwindet alles so ein bisschen. Aber alles davor kannst du einfach frei abrufen. Und Zeitungen damals, die hatten ein Problem, das man heute so nicht mehr kennt. Zeitungen damals mussten Seiten füllen. Und das mit den Fotos war damals nur schwierig und teuer. Also haben sie was gemacht. Also man heute, wenn du da zu Seiten hast, dann machst du einfach das Foto größer. Ne? Und schon ist die Zeitung voll. Eins auf mich. Ist nicht, dass ich das schon mal gemacht hätte. Nein. Aber man blaust einfach die Fotos ein bisschen auf und dann tritt es dazu, weil man nicht so viel zum Schreiben hat. Dann passt es schon. Das ging halt früher nicht. So, jetzt mussten die oft wirklich strecken. Und da reden wir jetzt von Druckbögen, also sprich 8 Seiten oder mehr, mit Text füllen. Also mit reiner Bleiwüste halt. Und was haben die dann gemacht? Die sind irgendwann einmal hergegangen und haben einfach das liest sich quasi wie ein Steno-Protokoll von der Gerichtsverhandlung. Also du hast im Prinzip den kompletten Gerichtsakt in der Zeitung abgedruckt. Ja, und dann kommen so Leute wie ich daher, die das dann einfach nehmen und sagen, da könnte man einen Podcast draus machen. Also es ist schon erstaunlich einfach. Und früher, es gab ja keine Persönlichkeitsrechte und es gab keinen Opferschutz und es gab nichts. Und da stehen die Namen drinnen und da werden auch noch die psychiatrischen Gutachten, die einfach nur völlig absurd sind, breit getreten. Er hat eine flache Stirn, was auf Schwachsinn hindeutet und lauter solche Blödheiten. Und das ist halt eine Goldgrube in Wahrheit.
Spannend. Also, wenn du sagst Opferschutz und so weiter, das hat sich ja erst geändert mit, glaube ich, im Laufe der 90er Jahre, oder?
Genau, also ja, das war so in die 80er, 90er Jahre, ist man dann langsam dazu übergegangen, dass man vielleicht nicht nur die Daten der Familie mit dazu veröffentlicht, was jetzt natürlich aus. Also hat schon einen Sinn, das Ganze. Macht mir als Podcaster natürlich das Leben ein bisschen schwerer, aber ja, es ist, also das kam erst spät, ja.
Ich kann mich noch erinnern, das war glaube ich eh so Ende der 80er, Anfang der 90er, wo er eigentlich für mich, was ich so mitgekriegt habe damals als junger Mensch, die Rasterfahndung eigentlich das Thema war, weil man wollte ja das ja nicht zusammenlegen. Heutzutage ist es ja standardmäßig ja eigentlich eh alles eine Datenbank. Dass es genau solche Sachen vereinfachen ist für die eigentlich dann alles in Wahrheit.
Richtig. Also ich tue mir sehr leicht mit so Open Data. Also und damals war ja anscheinend alles Open Data. Also da gab es nicht so viel geheim zu halten. Also, es macht es teilweise schon sehr leicht. Also es ist dann schon auch so, wo es möglich ist, greife ich dann schon nochmal auf Sekundärliteratur zurück und schaue mal, wie haben Leute wie eben so ein Max Edelbacher zum Beispiel das nochmal aufgearbeitet oder wie ist der Fall, wie hat der Harald Seyerl, das ist der Chef oder der Gründer vom Kriminalmuseum in Wien, wie haben die das nochmal aufgearbeitet? Die sind da ein bisschen qualifizierter als ich, solche Fälle natürlich zu beurteilen. Und an die kann man sich, also das, da gibt es schlechtere Quellen, als sich an die beiden zu halten. Also das ist schon, Bei den größeren Fällen schaue ich da schon noch, aber ja, die meisten Sachen sind einfach so in der Zeitung gestanden. Was auch recht witzig ist, viele Fälle, zum Beispiel über komplette Serienmorde oder so, kennt man in Österreich außerhalb von ein paar Dörfern, wo das passiert ist, nicht. Ich habe einen Fall eher aus Oberösterreich, da ging es um einen Serienmörder in der Zeit des Zweiten Weltkriegs, also in der Nazizeit. Den hat man so ein bisschen zum Robin Hood erklärt, weil der hat ja diese ganzen, also der hat ja Nazi-Bonzen umgebracht. Ne? Und da hat man gesagt, ja, na, der war halt großer Widerstandskämpfer und so. Na, er stellt sich außer im Nachhinein, es war einfach wirklich ein Psycho. Also es war ein ganz schwieriger Typ. Und den Fall kennt man halt nicht. Da bin ich drauf gestoßen, weil in einer Lokalzeitung eine Ankündigung war von einer Theatergruppe vom örtlichen Laientheater, die den Fall aufgearbeitet haben und auf die Bühne gebracht haben. Und sonst kennt den einfach niemand. Und das ist halt auch total schräg, wie man da über Umwege an solche Geschichten kommt.
Spannend. Laientheater. Ist das schon länger her, das Stück?
Ach, das ist jetzt ein paar Jahre her. Das ist jetzt, glaube ich, vier, fünf Jahre her. Ich müsste jetzt nochmal den Ort nachschauen. Aber nur so, halt, um zu zeigen, wie.
Also das heißt, die aktuelle künstlerische Szene versucht, diese alten Materialien natürlich aufzuarbeiten, was ich sehr, sehr gut finde und sehr interessant finde.
Absolut. Es ist halt auch ziemlich schräg, wie man so an diese Fälle kommt manchmal. Und was ich auch viel habe, also was auch sehr häufig vorkommt, ist, dass sie Hörer bei mir melden und sagen, ja, meine Oma hat immer erzählt, da im Nachbardorf, da war mal was, aber so genau weiß man es nicht. Ich habe nur einen Namen von irgendeinem Beteiligten, kannst du mir nachschauen? Und dann schaut man danach und kommt drauf, um Gottes Himmel, na, da ist zugegangen. Und das macht halt den Reiz aus, weil das... Mein Gott, den Kannibalen von Rothenburg oder so, ja, die Geschichten kennt eher jeder. Dort hast du halt den Meier Sepp, der mindestens genauso schlimm war, nur kennt halt keiner.
Es ist schon spannend. Also gerade diese Dorfgeschichten, wie du sagst, das ist ja sowieso eine traumhafte Sache, weil in Österreich sagt man immer, ja, wir haben ja irgendwie so Täler und Schluchten und alles in die Schluchten, das sammelt so die Information und wandert nicht ins Nachbardorf oder ins Nachbartal. Und dementsprechend hast du relativ, also ich habe es ein bisschen gemerkt, so in Richtung Salzburg aus, da ist die Kultur von einer Schlucht oder halt von einem Tal in die nächste komplett konträr teilweise.
Ja, genau. Ja, das merkst du auch bei diesen Mordfällen. Also drei Dörfer weiter kennen sie schon gar nicht mehr, weil mit denen haben wir eh nie was zu tun gehabt. Aber ich kann dich beruhigen, man muss da gar nicht bis nach Salzburg raus, ich bin ja Waldviertler. Dort gibt es teilweise Dörfer, wo andere Dialekte gesprochen werden als im Nachbardorf. Also das ist auch, das gibt es bis heute. Also mich wundert in die Richtung schon nichts mehr.
Gehen wir nochmal zurück, du hast gesagt, einer der ältesten Fälle war aus dem 17. Jahrhundert. Wie weit bist du bis dato am weitesten Zug gegangen vor den Fällen?
Ja, das war jetzt eben. Ja, für die Folge, für die 100. Episode war jetzt der Fall der Elisabeth Báthory, also die Blutgräfin. Ist ja bis heute sehr umstritten, was da jetzt genau wirklich war und hat die wirklich ihre Dienerinnen zu Tode gefoltert und hat die in ihrem Blut gebadet. Also Letzteres kann man definitiv verneinen. Sie hat nicht im Blut gebadet ihrer Dienerinnen. Aber sie war sonst auch schon ziemlich rustikal unterwegs, muss man sagen. Also die guteste, also das mit dem Blutbaden war noch nicht einmal das Schlimmste. Also das, warum man das dazu erfinden hat müssen, dass sie im Blut gebadet hat, es hätten die Sachen schon gereicht, die sie so aufgeführt hat. Also das wäre schon okay gewesen. Ist ganz witzig, das habe ich auch nicht gewusst. Von dieser Báthory-Geschichte gibt es eben diese Gerichtsakten. Und die sind auch einmal ins Deutsche übersetzt worden, so ein bisschen wirr. Und das ist, ist halt dann alles aufgearbeitet worden mittlerweile. Und mittlerweile weiß man relativ sicher, alles, was man da so erzählt, stimmt nicht. Aber leider auch stimmt dann doch einiges. Und das ist halt das Problem. Und heute wird ihr ja zugeschrieben, sie hätte diesen Vampirmythos begründet. Ne? Also diese Gräfin aus den Karpaten, ne? Die passt halt da zum Vlad Tepes, also dem Pfehler dazu, dem Graf Dracula. Und der Bram Stoker hat die zwei genommen und auch so eine Figur draus gemacht. Und da ist dieser Vampirfürst draus erstanden. Ja, es stimmt nur nicht, weil bis ins 20. Jahrhundert hat kaum ein Mensch diese Geschichte gekannt. Die ist wirklich erst relativ jung populär geworden. Das weiß man unter anderem auch deshalb, weil der Bram Stoker wirklich über alles eine Tagebuchaufzeichnung gemacht hat. Also wirklich über jeden Furz, den er wo gelesen hat und wo er unterwegs war und von wem er welche Ideen gehört hat und das und das und das. Und es kommt niemals die Silbe Bathory vor. Also der dürfte die Geschichte selber gar nicht einmal gekannt haben.
Aber gut, dass du sagst, also mein Wissensstand ist der, dass er ja Dracula ja eigentlich in Österreich positionieren wollte. Damals war ja Ungarn Österreicher einreich, das heißt, das würde ja gut passen, auch ins Ungarische, und hat sich dann ein bisschen für da hinten weiter im Eck oder entschlossen, dass das dort stattfindet.
Ja, das dürfte am Leibarzt von der Maria Theresia gelegen haben. Der war nämlich unter anderem dazu zuständig, da im Osten des Reiches den Leuten den Vampirglauben, also nicht den Vampirglauben an sich, sondern sie haben sowas Ähnliches geglaubt. Also, dass diese, die Leute in den Särgen, also diese Nachtzieher, die ihr Leichentuch fressen und lauter so Geschichten. Und der war unter anderem dafür da, denen das auszutreiben. Und der ist halt dann hingefahren, hat die Leichen exhumiert und hat gesagt, ja, dem rinnt das Blut aus der Nase, nicht weil er gerade frisch Blut getrunken hat von eure Kinder, sondern das ist ein Verwesungsprozess, weil das und das und das passiert in dem Körper. Der Erfolg dieser Aktion war eher überschaubar, aber der dürfte tatsächlich eine große Inspiration gewesen sein. Dürfte auch die für Van Helsing, glaube ich, auch da die Vorlage sein. Müsste ich jetzt aber nochmal nachlesen.
Witzig, das, weil du sagst, wegen Maria Theresia, dass es mir da gleich eingeschossen ist, ist, ich konnte mich noch erinnern an eine Dokumentation, die sicherlich 2-3 Jahre her, wo ich es gesehen habe, wo sie in England, genau wegen dieser Nachtzehrer und so weiter, diese ganzen Gräber, wo sie glaubt haben, da ist was Böses drinnen, die nochmal außenrum vergittert haben, damit ja keiner durch diese Dinger durchbrechen kann.
Ah ja. 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 Klingt aufwendig, ja, kann man machen.
Ja, absolut spannend, ja.
Aber siehe da, dann ist keiner mehr vom Vampir gefressen worden, also muss es geholfen haben.
Ja, definitiv, ja. Und Knoblauch sowieso. Wenn man das so sieht, ist sicherlich Knoblauch das Grundelement, warum in Ungarn keine Vampire mehr sind.
Richtig, absolut. Also laut meiner Gattin wird das heute nur gemacht, dass man gern Knoblauch und Zwiebel an die Tür hängt.
Ah, okay. Sie ist aus Ungarn?
Sie hat Kenntnis von Rumänien, sagen wir mal so.
Okay. Spannend. Ja, spannend. Wenn du jetzt so zurückdenkst, also 17. Jahrhundert war das älteste, was du gesagt hast, was war das jüngste im Vergleich dazu? 25 Jahre ungefähr?
Da sind wir dann in den späten 90ern. Da gibt's ein paar Fälle, die mache ich allerdings gar nicht einmal so gern. Das hat einfach einen Grund und der heißt DNA-Analyse. In den älteren Fällen ist es oft so, also da wird dann wirklich nur so klassisch wie in so einem Detektivroman ermittelt. Ne? Da kommt man hin und da findet man so ein Haarbüschel und von oder so ein Fetzen von einer Hosen oder so, denn der Täter auf der Flucht ist ihm das wo irgendwo angerissen. Ja, und dann schaut man, wer stellt genau den Stoff her. Und dann werden da Fabriken abgeklappert und Webereien befragt und die Mitarbeiter befragt, wer ein Loch in der Hosen haben konnte und also die wilden Geschichten. Ja, und seit den frühen 90ern ist so, da haben wir eine DNA-Spur, den haben wir schon in der Datenbank, der war's. Fall gelöst. Das ist dann oft sehr, sehr, so eine erzählerisch nicht ganz so.
Ja, das ist ja klar, aber auf der anderen Seite, ist das auch dann wirklich immer das Thema, nur weil die DNA-Spur dort ist?
Ja, DNA-Spur selber ist ja kein Beweis, das wissen wir ja auch, sondern nur ein Indiz, aber es ist halt dann meistens recht schnell, was da los ist.
Wenn das noch, was weiß ich, vom Ex-Liebhaber oder was war, der halt dann, ja, wurscht.
Natürlich, also gibt es natürlich auch, gibt da so sehr, sehr lustige Geschichten eben, wie DNA-Spuren auch in die Irre leiten können. Wir alle kennen ja diese Geschichte, glaube ich, mit diesen Wattestäbchen aus Deutschland, wo jahrelang eine Mitarbeiterin, die diese aus der Fabrik, wo diese Wattestäbchen zur Spurenaufnahme hergestellt worden sind, irgendwie die Hygienevorschriften missachtet hat und ihre DNA-Spuren großzügig da auf diesen Wattestäbchen verteilt hat. Und die, glaube ich, die deutsche Polizei war es da jahrelang, eine Mörderin gejagt hat, die sehr, sehr, sehr viele Morde verantwortlich war.
Ja, das sind so die Kleinigkeiten, die dann passieren können. Also
ja, das kann passieren.
Ich sehe das immer so, jede Technologie hat so die hellen Seiten, aber auch die Schattenseiten.
Natürlich, natürlich. Sehen wir ja eh gerade.
Ja, das stimmt.
Wenn wir beide durch künstliche Intelligenz ersetzt werden demnächst einmal.
Ja, davon gehe ich aus. Also
Ja.
Wenn man es anhören will, ja, ja. Es gibt unterschiedliche Zugänge. Wobei man sagen muss, ich glaube nicht, dass die künstliche Intelligenz, sollte sie uns, also speziell einmal die ganzen mordtechnischen Dinge heute analysieren oder was, sicherlich nicht so dumm agieren wie die Leute, wo du gesagt hast, okay, die vor 50 oder vor 100 Jahren einfach nur einen Topfen gebaut haben.
Ja. Also das kannst du nicht replizieren. Da habe ich auch eine Theorie, warum das so ist. Also da gab es einfach noch nicht so viele. Jeden Sonntag kannst du am Tatort anschauen und kriegst irgendwie zumindest Tipps, wie du das nicht machen solltest. Das gab es halt vor 50 und 100 Jahren nicht. Und da merkt man schon, also die Leute haben oft ihre Taten nicht wirklich zu Ende gedacht. Also die blutige Tataxt unter der Bettdecken verstecken daheim, keine so gute Idee. Also das ist nicht so schlau. Oder die Leiche der Ermordeten in die Geschirrtruhe am Dachboden tun und sagen, wird schon keiner auffallen, auch eher eine überschaubare Idee. Aber meine Lieblingsgeschichte ist immer noch die, wo der Herr Mörder sein Opfer einfach in ein Paket gestopft hat und mit der Post verschickt hat. In der Hoffnung, das wird schon irgendwo landen.
Und nicht stinken.
Es ist auch dann im Versandlager niemandem aufgefallen, dass da außer tropft und stinkt. Also, ja.
Oh weh.
Ja, genau. Also Leichen eher nicht mit der Post verschicken.
Ich kann mich erinnern, wie so in der Schulzeit war, hat es mir, glaube ich, eine Erhebung gegeben, da war so die aktuelle Mordrate im deutschen und österreichischen Fernsehen bei circa 2 bis 5 Tode pro Stunde oder sowas im Nachmittagsprogramm schon. Was A-Team angefangen und so weiter. War ja ein Traum. Aber wenn man da ein bisschen zurückgängen in die ganze Richtung, du hast jetzt 200-300 Jahre im Endeffekt so einen groben Überblick, wie sich der Mord entwickelt hat, also der Mord an sich, also die Tat an sich, die Idee dazu, also die Intention, warum man was tut oder wenn man in die Perspektive des Mörders geht, ist eh oft dasselbe oder des Öfteren Eifersucht und Ähnliches. Aber wie hat sich das aus deiner Sicht her verändert in der Durchführung der Tat von dem, was du bis jetzt analysiert hast oder besprochen hast? Also
die Durchführung, also jetzt der Akt des Mordens an sich, ist natürlich immer ein relativ gewalttätiger und relativ ungeschmackig. Also da hat sich natürlich jetzt nicht so viel geändert. Also erschießen, zerhacken, strangulieren ist immer nur.
Das heißt, sie sind nicht kreativer geworden?
Nein, sie sind dann nicht viel kreativer geworden. Also das wird nach wie vor am besten mit völlig damit ungeeigneten Mitteln und also es ist ja, also wie man Leute umbringen kann, glaubt man ja gar nicht. Also ja, da haben wir auch schon ein paar so Fälle gehabt. Was interessant ist, ist, die Motive verändern sich stark. Also wenn du in früheren Zeiten bis in die 50er Jahre, würde ich sagen, war oft das Motiv Not und Habgier, also einfach Raubmord zum Beispiel, das hast du heute nicht mehr so häufig. Heute sind es eher so emotionale Taten, eher so Beziehungsgeschichten, also oder halt auch oft so organisierte Kriminalität, jetzt mal ausgenommen, das ist natürlich wieder was anderes, aber so diesen klassischen Raubmord, den gibt es so in der Form bei uns in Österreich nur mal sehr, sehr selten, also zumindest in dem, wo es mir so unterkommt. Die Leute sind schon cleverer geworden, also im Verstecken ihrer Taten, wobei auch da muss man immer sagen, ja, da gibt's schon noch Ausnahmen. Also ich hatte jetzt unlängst einmal so einen Fall aufgenommen, wo die Täter ernsthaft geglaubt haben, sie könnten die Spürhunde ablenken, indem sie einfach Pfeffer auf den Ort des Verscharrens der Leiche streuen. Spoiler, das funktioniert auch nicht. Also,
na, da lernt man ja schon auf Instagram und Co., dass man ja eigentlich das irgendwie so unter gefühlt 5 Meter Erden verscharren muss und drüber irgendwelche komischen Pflanzen sollte, irgendwie massiv stinken, wo sowieso die Hunde immer wieder angelenkt werden. Gibt es ja die wildesten Theorien, die sind genau dasselbe, wie wenn ich sage, okay, ich nehme jetzt irgendwelche Drogenpakete und die riecht auch der Hund nicht. Mhm, genau.
Mhm. Ja, bestimmt. Okay, witzigerweise, das mit den Hunden ist ja umstritten, ob die wirklich so gut sind, wie man immer sagt. Es ist alles umstritten, aber da gibt es auch die lustigsten Theorien, so dass die Hunde ja eigentlich nur so nach dem Motto, wenn's die eh schon mit dem Drogenhund durchsuchen, die Chance, dass wir's finden, ist relativ groß. Und ob das jetzt am Hund liegt oder weil du vorher schon irgendwie aufgefallen bist, ja, gibt's so die witzigsten Theorien, dass das Hunde eben nicht ganz so effektiv sind. Aber beim Leichenaufspüren, Pfeffer, das lasst ihr sagen, keine gute Idee.
Gehen wir mal ein bisschen in die andere Richtung im Sinne von, wie hat sie aus deiner Sicht her, außer DNA-Analyse natürlich, die Untersuchungsmethoden geändert? Also wie gesagt, vor 200-300 Jahren haben wir natürlich das Thema gehabt mit, wir haben keine Fingerabdrücke gehabt, das ist eh klar, sondern wir haben da noch grundlegende Arbeiten machen müssen. Wie hat sich das da reingezogen? Wie nimmst du das wahr in deine Recherchen?
Ja, das ist ganz spannend. Also vor 200-300 Jahren hat man natürlich keine DNA-Analyse gehabt, aber man hatte ein anderes Mittel, man hatte die Folter. Und die war natürlich sehr effektiv, um alle möglichen Geständnisse herauszugeben. Also irgendwann hat jeder gestanden. Es war halt, ja, meistens, man weiß es im Nachhinein nicht, meistens vielleicht nicht ganz so, was man da jetzt gesteht, glaube ich, ist an jedem dann irgendwann wurscht. Nein, es ist, wenn du ganz weit zurückgehst, also ist so diese Fälle 200-300 Jahre, dann reicht schon, wenn du nur genug Leute findest, die sagen, ja, das hat der gemacht, ganz sicher. Und du musst dann nicht einmal so sagen, wann und was genau und was du da genau gesehen hast, sondern nur, ja, nein, das hat der Ding gesagt und das weiß man doch. Ja. Und dann ist der Nächste im Wirtshaus, ja, genau, die hat das gemacht, ja, wann, weiß ich auch nicht mehr, aber wird schon stimmen. Und wenn du dann nur möglichst viel davon hast, dann war das quasi schon der Beweis, ne? dass du da was angestellt hast. Richtig interessant, und diese Fälle mache ich fast am liebsten, jetzt im Mitte 19. Jahrhundert. Da gab es ja diese Wiener Schule der Kriminalistik, die hat sich da entwickelt und die galt damals weltweit als führend. Also man ist hergegangen, davor, wenn du ein Mordopfer wo gefunden hast, ist der Bestatter gekommen, hat den einmal weggerannt und dann ist die Polizei gekommen zum Ermitteln. Völlig absurd, ja. Und die haben teilweise, das haben wir auch schon mal gehabt, die hatten teilweise Schwierigkeiten, nur herauszufinden, wo die Leiche jetzt überhaupt hingekommen ist, damit die überhaupt einmal schauen, wie sind die überhaupt gestorben. Weil Bestatter hat das nicht interessiert. Der hat gesagt, naja, da haben wir Leiche, die räumen wir mal jetzt weg, so nach dem Motto. Ja, und da gab es eben diese Wiener Schule der Kriminalistik und die sind dann hergegangen und haben gesagt, so, wir nehmen jetzt neue wissenschaftliche Methoden, zum Beispiel die Daktyloskopie, also die Fingerabdrücke. Und wir machen zum Beispiel Abformungen von Körperteilen, sogenannte Moulagen. Also die haben wirklich Gesichter von Toten abgeformt und die wirklich ganz, 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 ganz detailliert bemalt, sodass die halt wirklich fast fotorealistisch ausschauen, wie diese Person im Leben dann ausgeschaut haben könnte oder wie es wahrscheinlich ausgeschaut hat. Und das hat natürlich total viel gebracht. Und die haben aber nicht nur technologisch so viel weitergebracht, sondern die haben auch eine Methode etabliert, wie geht man an einem Tatort vor. Also dass man zum Beispiel die Leiche vielleicht nicht dreimal umdreht. Oder dass man da nicht vielleicht zum Zusammenrahmen anfängt, weil die Blumenvase war umgeschmissen, wie schaut es denn da aus? Ne? Also einfach so ein... Und wer kommt als Erster hin? Wer ist zuständig? Wer macht was? Dass dann nicht 30 Leute herumtrampeln und die Spuren vernichten. Und das hat sich eben in Wien entwickelt und das hat sich so über die ganze Welt verbreitet. Und Wien war ja sogar der Gründungsort der Interpol. Deshalb. Also da war Wien bis in die 1920er, 30er Jahre sehr, sehr, sehr weit und wirklich weltweit führend. Und da waren dann wirklich die besten Ermittler der Welt waren in Wien zu Hause und die besten, und man kennt da also so legendäre, also es gibt ein paar so legendäre Wiener Kieberer, die halt auch international dann Schlagzeilen zum Beispiel gemacht haben.
Das heißt, da war, wenn du sagst, okay, 1920 war noch Interpol Wien, das heißt, eigentlich ist das dann auch eigentlich die Grundlage, warum in Österreich oder speziell in Wien eigentlich die höchste Dichte an Spionagetätigkeiten durchgeführt wird. Klammer auf, Klammer zu, wir wissen es nicht.
Wir wissen es nicht. Ja, möglicherweise hat das was damit zu tun. Könnte auch damit zu tun, was zu tun haben, dass die österreichischen Spionagegesetze einfach sagen, wisst ihr was, ihr könnt bei uns machen, was wollt, aber geht's, aber bitte nicht gegen uns, sondern spielt halt irgendwen anderen aus, von uns aus, das ist okay. Da schauen wir nicht hin. Das Ganze mit der wissenschaftlichen Methode hatte man es da während dem Zweiten Weltkrieg ja dann nicht so genau. Und da ist das Ganze so ein bisschen bisschen verschwunden und da hat sich die österreichische Polizei wirklich lange nicht davon erholt, muss man auch sagen. Also die Ermittlungsmethoden in den 50er, 60er, 70er Jahren, also die waren teilweise gruselig. Also die waren technisch nicht besonders ausgereift. Teilweise hatten die ja nur Armeegerät zum Beispiel zur Verfügung damals. Also da gibt es also Geschichten vom Edelbacher, der hat gesagt, wir hätten gar keine verdeckte Observierung machen müssen, weil sie hatten keine Handfunkgeräte, sondern ausgemusterte, aus dem Panzer solche ausbauten Kästen. Ne? Ja, da wird eine verdeckte Observierung schwierig, wenn ich mich vor die Haustür stelle damit und sage, du, der Verlust kommt, jetzt geht er gerade. Ne? Also, und das wird halt dann auch erst so in den 90er Jahren, wird das ein bisschen besser. So gesehen mag ich die Fälle aus den 60ern und 70ern recht gerne, weil da kann man dann immer von, wenn es dann nicht einmal Ermittelpannen, die hatten halt die Möglichkeiten nicht. Da waren die Täter auch oft im Vorteil, weil die hatten dann schon schnellere Autos und die hatten dann schon bessere Mittel und die österreichische Polizei war dann oft ein wenig schwierig, oft ein wenig hinten auch. Man muss auch dazu sagen, 60er, 70er, 80er war, da war es mir mit internationalen Kooperationen, das hat ja keinen Menschen interessiert, wenn du die Landesgrenze nach Italien überschritten hast. Ja, dann war er wohl weg. Ne?
Dann hat er es geschafft gehabt, ja.
Dann hat er es geschafft gehabt, ja.
Ich finde das recht spannend, weil ich höre mir hin und wieder so Hörspiele aus den 50er und 60er Jahren an, die es ja wieder aufbereitet hin und wieder zum Hören gibt. Und diese Ermittlungsmethoden, die dort dargelegt werden oder dargestellt werden, entsprechen im Prinzip genau dem. Ja, wir gehen einmal hier und dann schauen wir mal, dann reden wir mal mit 15 Leuten und vielleicht sagt uns wer irgendwas, vielleicht hat da doch wer irgendwas eingesteckt, was da liegen hätte, so in einer Latte so Sachen. Also teilweise erinnert mich das alles so ein bisschen an diese schlechten drei Fragezeichen-Romane. Also schlecht im Sinne von einfach kindgerecht und das war's. Und ich glaube, wir sind da relativ nahe an der Realität eigentlich, oder?
Ja, genau. Also der Nachbar hat nichts gesehen, ja, jetzt wissen wir auch nicht mehr weiter, gell? Also, puh, was soll man da jetzt noch ermitteln? War eine ziemlich wüde Zeit, ja, aber das merkst auch so, wenn du mit den Ermittlern von damals, also in ihren Büchern vor allem, die kritisieren das schon teilweise auch scharf, also dass da lange nicht so viel passiert ist.
Ja, und wie geht es jetzt weiter mit denn? Du hast jetzt 100 Episoden veröffentlicht, was ist sein Plan für die nächste Zukunft?
Ah, ja, das ist jetzt wenn ich das wüsste, gell. Also, die Fälle gingen mir nicht aus. Ich möchte jetzt in Zukunft mehr Richtung Video machen. Also, die Idee ist so, dass man halt so optional Video dazu anbietet. Es ist gerade bei mir oft so, dass man sagt, ja, man hat irgendein Foto vor einem Tatort oder man hat so Mugshots, was ist so, die Verbrecherfotos halt. Die würde ich gern zeigen. Das ist oft, finde ich, im Podcast immer oft ein wenig schwierig, wenn man sagt, ja, das findet ihr in den Shownotes und dann habe ich auf Steady, habe ich euch einen Link erstellt, da habe ich eher einen Beitrag und da sind die Fotos drin. Sucht euch das. Ich glaube nicht, dass das in der Praxis recht oft passiert. Und so kann ich es gleich direkt einblenden. Der Nachteil ist, die Leute müssen mit meinem Gesicht zurechtkommen, aber steht halt dann jedem frei, ob er den Bildschirm dann nicht vielleicht doch ausschaltet dazwischen. Wir werden sehen. Ich probiere es jetzt einmal, ich experimentiere jetzt mal damit herum. Wird, glaube ich, ganz lustig. Und was ich jetzt auch noch habe, ist, die Nachfrage nach Live-Podcasts steigt rapide an. Ich will jetzt nicht von einer Tournee sprechen, das ist ein bisschen übertrieben, aber es wird auf jeden Fall sicher die Möglichkeit geben, 2, 3, 4 Mal vor Publikum aufzunehmen und dass man da dabei sein kann. Und da mache ich vielleicht so ein bisschen Präsentation dazu und ein paar Live-Witze, mal schauen, wie gut das ankommt, wie gut ich als Entertainer ankomme und wie spannend das ist, einen Podcast live aufzunehmen. Mal schauen.
Ja, sehr spannend. Ja, absolut cool. Jetzt muss ich aber nur den Schwenk zum Rollenspiel machen.
Natürlich, darauf warte ich schon.
Ja, genau. Aber jetzt passt es nämlich nicht gut, weil wir haben die ganze Zeit über Krimis gesprochen und du bist ja ein begeisterter Rollenspieler und hast mir vorher erzählt, dass du ja eigentlich ein sehr spannendes System, welches ich persönlich noch nie probiert habe, favorisierst. Und eigentlich kann man ja, wenn man Hörer deines Podcasts ist, auch so etwas in so einem Fall dann weiterverwerten und wiederverwerten. Und gerade Österreich war nicht nur für Cthulhu und Horror und so weiter, wie wir wissen, oder Vampire, was ja natürlich auch cool ist, weil in Wien wissen wir ja, dass er da wer bekannter begraben ist. Nein, aber krimitechnisch bist du ja da ganz, ganz speziell verankert.
Genau. Also ich habe in letzter Zeit so mich ein bisschen mit Private Eye beschäftigt. Das ist so ein System, das spielt im viktorianischen England. Es ist wirklich tatsächlich so vorgegeben. mit sehr strikten gesellschaftlichen Konventionen und es ist ein klassisches Sherlock Holmes Feeling. Also es geht dabei weniger darum, dass man jetzt mit Schwert und Schild da in einen Dungeon stürmt, sondern dass man halt eher einen Tatort richtig bearbeitet, sehr genau, sehr penibel auf Details achtet, Tathergänge rekonstruiert, so Zeitwegdiagramme erstellt, auch relativ komplexe Geschichten sind da dabei. Also das sind schon, ja, der war zu dem Zeitpunkt da, also kann er gar nicht der Mörder sein, weil eigentlich war der, aber Moment, der eine ist ja gesehen worden da und da wird es dann schon schnell mal wirklich, wirklich, wirklich kompliziert. Und ja, ich muss sagen, mir gefällt es einfach, so, wir haben es eh schon in der Vorbesprechung kurz bemerkt, was mir an dem System einfach so gefällt, ist, ich spiele normalerweise, wenn ich Dungeons & Dragons spiele, da habe ich immer so Gruppen dabei. Ja, der eine ist schon so ein bisschen eingespritzt, der ist schon leicht angesoffen, der andere spielt eh nebenbei am Handy und der dritte hat überhaupt keinen Plan, weil er das zweite Mal dabei ist. Und dann haust du einen Rätsel hin und du denkst da, um Gottes Himmels Willen, wir sitzen in 4 Stunden noch da. Das wird heute nichts mehr mit denen. Und bei Private Eye habe ich irgendwie so das Gefühl, dieselben Typen, denen du kein Rätsel hinwerfen kannst, wo sie die Abfolge von 3 Farben richtig legen müssen. Auf einmal werden die zum Superermittler und sagen, ja, aber der Blutspritzer da an der Wand, der Schlag muss von oben geführt worden sein. Und so, dann denkst du, aha, das steckt also in euch. Und das finde ich immer recht, das finde ich immer total spannend. Es ist tatsächlich so, dass die, so beim Vorbereiten denke ich mir oft, da kommen die ja nie drauf, puh, ob das nicht so schwierig ist. Und dann bin ich immer ganz erstaunt, wie schnell die den Fall dann eigentlich schon wieder geknackt haben. Und ja, wie gesagt, gibt dann auch so ein bisschen den Glauben an die eigenen Spieler zurück. Also wenn jetzt meine Mitspieler das hören, ich liebe euch. Also jetzt nicht, dass ich sage, ihr seid alle Deppen, aber ja, ich mag euch trotzdem.
Es ist ein interessanter Aspekt und zwar, wir haben ja darüber schon gesprochen, also ich spiele, wenn ich zum Beispiel Cthulhu spiele, ja dann primär Cthulhu Now, weil eben meine Spieler und Spielerinnen einen besseren Bezug zur Jetztzeit haben als wie vor 100 Jahren. Ist das vielleicht genau der Effekt, der da bei dir beim Private Eye in Kraft tritt, weil man tut nicht fantastische Dinge, sondern man tut Dinge, die man kennt, mitunter auch aus Film und Funk und so weiter?
Genau. Und jeder hat eh die Sherlock-Holmes-Filme gesehen und jeder hat schon mal die Sherlock-Holmes-Serie gesehen. Und da fühlt man sich dann schon so ein bisschen in diese Richtung versetzt. Und es gibt natürlich so Talentproben und der eine ist natürlich der Forensiker und man gibt natürlich ein bisschen so Tipps und sagt, ja, dir fällt auf, dass, weiß ich nicht, die Verletzung ist postmortem entstanden oder sowas. Aber ja, ich glaube, da die Vorstellung ist leichter. Also es gibt da so einen ganz klassischen Fall. Ein Magier steht auf der Bühne und sein großer Akt ist, dass eine Assistentin den Revolver auf ihn anlegt und schießt und er ist unverletzt, steht er da, obwohl zu sehen ist, dass die Kugel aus dem Revolver rauskommt, durch ein paar so Tricks und er auf einmal, und den Trick macht er, hat er zum tausendsten Mal gemacht und auf einmal bricht er tot zusammen, weil jetzt wurde er doch von dieser Kugel getroffen. Was ist da dahinter? Und das Coole ist, du musst nicht nur aufklären, warum hat der Trick nicht funktioniert, also du musst immer drauf kommen, also wie hat dir die Illusion erschaffen? Und dann, wie hat der Mörder dann doch die echte Kugel in den Revolver gekriegt? Und das ist dann schon, ich glaube, da holst du die Leute schon ab. Also der eine sagt, ja cool, jetzt schauen wir mal, wie der Zaubertrick funktioniert. Und der andere sagt, ja super, wie haben wir die Waffe manipuliert? Und das Setting ist auch so historisch korrekt. Also du kriegst auch das Modell von dem Revolver. Und dann kannst du, wenn du jetzt ganz motiviert bist, kannst du nebenbei noch online schauen, was, okay, es ist der Webley-Revolver und der 6 Schuss und Ding und hinten, ja. Also da kann man sich schon sehr reinsteigern, wenn man das möchte.
Das kann man echt gut vorstellen. Das heißt, die nächste Variation war ja dann eigentlich ein klassisches Krimi-Dinner. Hast du sowas schon mal gemacht?
Ja, habe ich schon gemacht. Ich habe es aber bis jetzt immer nur diese Dinger gemacht, wo jeder so ein Büchlein hat und dann seinen Text vorlesen muss. Das fand ich so ein bisschen, ja, also da fände ich es lustiger, wenn das ein bisschen freier wäre. Gibt es sowas?
Ich glaube schon, dass es sowas wie ein geführtes Krimi-Dinner gibt. Ich büte mir ein, dass ich das sowas in Wien einmal gesehen habe sogar. Aber ist schon ein bisschen länger her. Weil das ist ja, abgesehen von diesen Brettspielen, die es gibt, oder halt diese brettähnlichen Spiele, die es gerade auch wieder in Essen gerade hoch im Mode sind, bilde mir ein, ich habe in den letzten 3-4 Jahren irgendwo ein paar Mal sowas gesehen gehabt, dass sie es anbieten. Speziell, wenn sie es anbieten, dann in Wien. Weil einfach die Dichte Hecher ist von Spielenden, also wie in Linz oder Salzburg oder so.
Ja, ja, ja. Ist in letzter Zeit aber viel mehr geworden, kommt mir vor. Also es hat erst angefangen mit diese Roomscape-Geschichten und mittlerweile gibt es da eh schon mehr Angebote, finde ich auch super.
Ja, also die Escape-Geschichten gibt es ja mittlerweile auch mit VR-Unterstützung, also entweder unterstützend oder primär in VR. Also die Varianten sind ja da mannigfaltig, wie man so schön sagt. Aber grundsätzlich, Krimi ist halt Krimi und Mord aufklären ist halt immer was Cooles eigentlich in Wahrheit, weil man selber das Opfer nicht ist.
Ja, genau.
Und weil man einfach das Genie unter Umständen, wenn es nicht gerade irgendwie so ein Bauernmörder ist, also ein simpler, ohne dass er die Bauern ist, die den uns immer hat, aber einer, der halt den anderen mit der Heigabe einfach niederhackt, ist was anderes als wie ein lange geplanter Mord. Man, für mich ist der Klassiker immer nur die Blauensteiner. Ich glaube, Blauensteiner hat die Kasse.
Ja, genau. Ja.
Wo man ja lange nicht draufgekommen ist.
Ja, die hat ein paar Jahre durchgehalten. Die war gut unterwegs.
Also ich glaube, sie ist auch die ursprüngliche, wie sagt man da, unbeabsichtigte Gründerin von Ich bin Pilzsammlerin. Meine drei toten Ex-Männer haben das immer sehr genossen, so nach dem Motto. Ja. Das hängt sie ziemlich in die Ecken rein.
So, jetzt muss ich wieder den True Crime Podcast raushängen lassen. Dieses Motiv der schwarzen Witwe ist natürlich deutlich älter. Also da gibt es ja den legendären Fall der Martha Marek. Das ist so die prototypische österreichische Giftmörderin. Die war auch in den 20er Jahren unterwegs. Die Frau war kompletter Wahnsinn. Also sie galt als sehr schön und sehr begehrenswert. Und die hat ein Vermögen geerbt, weil sie sich an unseren reichen Industriellen rangemacht hat. Und sie hat aber auch einen dementsprechenden Lebensstil gehabt. Und sie hat dann, nachdem der gestorben war, der ist auf natürliche Weise gestorben, hat sie dann ihren Mann kennengelernt. Und naja, der war Erfinder. Also die Hörer hören es, aber ich mache jetzt ganz, ganz große so Gänsefüßchen in der Luft. Der wollte Roboter bauen in den 20er Jahren. Ja, genau. Also seine elektrische Puppe. Ja, genau. Und irgendwas anderes draufgekommen, ja, so kommt doch kein Geld rein. Ne? Also hat die Martha den Versicherungsbetrug für sich entdeckt und hat ihren genialen Erfindergatten über damalig Millionenbeträge versichern lassen, die Lebensversicherung. Also wirklich komplett absurde Summen. Und das Ableben war gar nicht einmal so gut versichert, aber wenn er Invalide wird und nicht mehr arbeiten kann, dann wird ausgezahlt. Ui, also so richtig wüde Summen. Naja, und die Versicherung ist abgeschlossen. Und siehe da, am nächsten Tag, als die Polizei wird zugestellt, am nächsten Tag hat der Emil, der Gatte, einen schweren Unfall. Er hat sich beim Zuschnitzen seines Roboters ins Bein gehackt, also das Bein abgehackt. Jo. Das war der erste Versicherungsbetrug. Denen ist es sogar gelungen, die hat sogar dann sogar Recht bekommen, obwohl die Gerichtsmedizin gesagt hat, Leute, der hat sich selber ins Bein gehackt, da ist nicht einmal draufgehackt worden, da ist 4-5-mal draufgehackt worden auf das Bein. Komplett verrückt. Ja, sie ist dann draufgekommen mit, okay, das mit der Invaliden hat schon mal gut funktioniert. Wenn ich ihn jetzt auf Ableben nur mal besser versichere und ihn dann umbringe, das muss ja dann nur lukrativer sein. Ja, das hat sie dann auch gemacht. Also dann hat sie den vergiftet. Und dann hat sie auch ihre Kinder vergiftet, dann hat sie ihre Tante vergiftet und dann hat sie ein zweites Mal die große Liebe gefunden, einen Versicherungsvertreter, der ja dann mutmaßlich geholfen hat, noch andere Leute zu versichern. Aber da wurde dann die Giftmordserie schon aufgeklärt. So, das war jetzt die Martha Marek in unter 3 Minuten.
Schräg.
Ja, also es gibt schon ein paar so Originale auch, also da.
Wenn du jetzt zurückgehst zu den Anfängen, nochmal vor dem True Crime Podcast, was war so der Fall, wo du gesagt hast, okay, der ist für dich das Außergewöhnlichste, das Kreativste in allen Belangen? Also Ermittlungsarbeit, Mord selbst und so weiter. Oder sagst du, okay, mit sowas rechnest in keinster Weise?
Also mein absoluter Lieblingsfall ist der Bastard von Soten. Der Bastard von Soten, also der Baron von Soten, der war eigentlich das Mordopfer. Man muss aber da ein bisschen die Geschichte, also der wird ermordet, der wird erschossen von einem seiner Angestellten am Kobenzl oben, einfach aus Hass. Weil der hat den so lange segiert, der hat dann, das war der Jäger und der Förster, der hat dann irgendwann sein Gewehr genommen und hat ihm aus nächster Nähe wegputzt. Und gesagt, so, aus, tschüss. Bastard von Soten, ciao, mit au. Als man die Leiche zum Begräbnis geführt hat, musste die geschützt werden, weil die Leute von Wien waren so aufgebracht, die wollten die Kutsche umschmeißen, wo der Leichnam transportiert wurde. Also das hatte einen Grund, weil der Bastard von Soten hatte seinen Namen nicht ohne Grund. Der war eigentlich Trafikant. Also der hatte von seinem Vater eine Trafik übernommen und hat halt so, naja, Tabak und Lottoscheine verkauft. Genau. Und der Herr hatte eine Idee. Das war so, die genaue Jahreszeit weiß ich nicht mehr, aber es war so 1860. Damals gab es schon Lotto. Also eine frühe Form des Lotto. Und da hatte jede größere Stadt eine eigene Lottoziehung. Also da gab es die Lottoziehung in Prag, da gab es die Lottoziehung in Wien. Und du konntest, wenn du das gemacht hast, also wenn du das wolltest, konntest du in Wien bei der Lottoziehung in Prag mitspielen. Klar. Du gibst einfach einen Tipp in Prag auf, also für Prag. Du konntest so lange tippen, bis die Lottozahlen aus Prag in Wien da waren. Was hat man gemacht? Also die Lottozahlen wurden in Prag gezogen. Die wurden auf einen Zettel geschrieben. Dieser Zettel wurde in einen versiegelten Umschlag gepackt und mit der Postkutsche nach Wien gefahren. Und bis diese Postkutsche da war, konntest du mittippen. Na klar, es hat ja keiner gewusst, wie die Lottozahlen sind. Also konntest du bis der da war, konntest du mittippen und möglicherweise gewinnen. Tja, und dann hat sich der Herr Bastard von Soten hat sich irgendwann einmal gedacht, ja Moment, es hängt jetzt alles davon ab, wie schnell die Postkutsche ist. Wenn ich ein Transportmittel finde, das schneller ist als die Postkutsche, dann kann ich bei der Prager Lotterie tippen und gewinnen, weil ich muss nur die Zahlen wissen. Und dann ist er draufgekommen, Brieftauben. Er hat einfach sie aus Prag Brieftauben schicken lassen mit den Lottozahlen, die waren schneller als die Postkutsche und hat da groß getippt. Es geht die Geschichte, dass er, um das durchzubringen, einen Mann umgebracht hat, oder zumindest sterben hat lassen. Und der hatte nämlich Brieftauben und dessen Tochter war recht gut mit den Brieftauben. Und dass er die so manipuliert hat, dass sie ihm da hilft. So als junges Mädel. Ja, und der Bastard von Soten hatte dann, also das mit dem Lotto funktioniert schon mal super. Der hat dann noch so andere Ideen gehabt, zum Beispiel, er gibt jetzt Anleihen aus. Also er verkauft jetzt Anlagenformen. Also wenn du und ich heute eine Staatsanleihe kaufen, funktioniert das so, ich gebe dem Staat, weiß ich nicht, 5.000 Euro. Die kriege ich nach 10 Jahren mit ein paar Prozent Zinsen drauf wieder zurück. Der hat eine viel bessere Idee gehabt. Der hat gesagt, du gibst mir 5.000 Euro, dafür kriegst du keine Zinsen, aber du nimmst an einer Lotterie teil. Jeder, der einzahlt, kann aus einem Topf alle Zinserträgnisse aller Einzahlenden gewinnen. Schmeole. Ja. Komischerweise gewonnen hat keiner bei dieser Lotterie, aber das hat ihm genug Geld eingebracht, dass er ein eigenes Bankhaus gründen konnte. Also das war so der schlimmste Abzocker, den man sich überhaupt noch vorstellen kann. Und der Mörder, das ist unbestätigt, der Mörder dürfte der Bruder von dem Mädchen mit den Brieftauben gewesen sein. Den hat er nämlich dann angestellt in seinem Gut und den auch noch in so einer windschiefen Hütte wohnen lassen und hat ihm jedes Mal gedroht, damit er schmeißt ihn raus und irgendwann hat es dem halt gereicht. Ja, Baron von Soten, gibt's ganz viel lustige Literatur über den Kerl.
Also einer der ganz großen ersten, wahrscheinlich nicht der erste, war einer der bekannteren Finanzgurus seiner Zeit.
Ja, also im Prinzip hat der auch nicht viel was anderes gemacht als die großen Milliardäre heutzutage. Also das ist so meine Lieblingsgeschichte, einfach weil sie so absurd ist. Also kennt man den Bastard von Soten, kennt man heute fast nicht mehr. Es war nach seinem Tod auch relativ schnell vorbei mit diesem ganzen Konstrukt. Aber ja, das war so der Prototyp des gierigen Abzockers. Ja.
Wir haben noch immer nicht gesprochen. Also wir haben am Anfang, hast du angemerkt, wie du den Podcast hast, aber wo findet man eigentlich den Podcast? Nicht jeder Podcast ist überall verfügbar, wie wir mittlerweile wissen. Wie oder wo findet man deinen?
Ja, überall. Also gibt es auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, gibt es ja nicht mehr, das ist ja jetzt auf YouTube. Also überall. Nur diese eine Firma, die ich nicht nenne, dort nicht, die mit den Provisionen. Ja, würde mich freuen, wenn ihr auf jeden Fall reinhört. Ich hab auch noch einen zweiten Podcast, der heißt Hightech. Den mache ich mit meinem Kollegen. Ich bin ja im Hauptberuf bin ich ja Technikjournalist und da reden wir über Technologiethemen, über so KI-Geschichten und was sich gerade in der Tech-Welt Verrücktes tut und wenn mal wieder, weiß ich nicht, das Internet in der halben Welt ausfällt, weil Amazon es nicht schafft, einen DNS-Server am Laufen zu halten.
Ja, da war ja vor kurzem was.
Ja, da war was, ja.
Aber natürlich ist, glaube ich, eher so aktuell momentan bei dir so mit Windows 10 versus Windows 11, Umstieg auf Linux.
Ja, sowas Themen. Haben wir auch.
Datenschutz.
Sehr viel Datenschutz, sehr viel Chatkontrolle hatten wir unlängst. Das ist wieder mal ein sehr schönes Thema, es verfolgt uns auch seit Jahren. Ja, also das Übliche. Die üblichen bunten Strauß an Themen aus der Technologiewelt kriegt man bei uns.
Peter, ich sage nochmal danke, dass du die Zeit genommen hast.
Ja, danke, dass ich hier sein durfte.
Und ich gehe davon aus, das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir darüber gesprochen haben. Vielleicht reden wir mal über den anderen Podcast auch noch. Ich habe da schon eine Idee dazu.
Oh, das würde mich aber sehr freuen. Und wenn du mal einen brauchst, der stundenlang über die Horus Heresy dir was erzählt, ruf mich an. Also über Warhammer gerne stundenlange Folgen.
Können wir auf alle Fälle machen, weil die erste Warhammer-Folge ist schon wieder 4, 5 Jahre her fast.
Das ist ja ein Skandal, da müssen wir unbedingt was machen.
Müssen wir auf alle Fälle machen, ja. Danke dir nochmal und einen schönen Abend. Gell?
Vielen Dank, danke dir.
Ciao.